Bernhard Meuser ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Er wurde 1953 geboren. Er ist Theologe, aber auch Publizist und Verleger. Bis 2011 war er Leiter des ja bekannten Padloch Verlages und seit 2011 Leiter des St. Ulrich Verlags in Augsburg. Ich glaube, das ist einfach der diözesane Verlag, der dort unten. Er hat zahlreiche Veröffentlichungen im Bereich der Spiritualität, aber auch eben so zur praktischen Hinführung zum Glauben. Wie lebe ich? Wie kann ich meinen Glauben leben? Welche Möglichkeiten habe ich dazu? Das berühmteste ist wohl der sogenannte UCAT. Das ist ja auch Thema beim heutigen Abend. Es sind leider wenig Jugendliche da. Bin gestern noch mal zu Semesteranfang an der Uni gewesen, habe dort versucht, ein bisschen Werbung zu machen. Es hat offensichtlich nicht eingeschlagen. Auch der Hinweis, dass es Bier gibt, hat dann nicht gezogen. Aber vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht ist es auch nicht die letzte Veranstaltung mit dem UCAT. Würde uns freuen, wenn wir hier dazu beitragen können, dass der UCAT eine immer größere Verbreitung findet. Ja, dann darf ich auch schon unseren Referenten, den Bernhard Meuser, nach vorne bitten, der eine wirklich große Autotour hinter sich hat und sich jetzt die Mühe macht, dass hier auch noch den Abend mit uns zu verbringen. Herzlichen Dank dafür. Wenn ich noch was vergessen habe, wenn Sie sich vorstellen, bitte sich einfach noch mal selber vorzustellen, wenn das notwendig ist. Dankeschön.
Wenn Sie erlauben, würde ich gerne unten stehen bleiben. Wäre mir so lieber. Ja? Gut. Ja, also ich habe wirklich eine wilde Tour hinter mir. Bin heute Mittag um 12:30 von Augsburg gestartet und habe gedacht, ich wäre so gegen 5 hier. Der Navi sagte das zumindest. Aber dann hat es doch sehr, sehr lange gedauert, weil viele Staus unterwegs waren. Und ich gerade so noch mit Mühe und Not und wahrscheinlich einigen Protokollen das geschafft habe, so einigermaßen rechtzeitig hier zu sein. Als ich unterwegs im Auto ein bisschen Radio gehört habe, wurde ein englischer Roman, der gerade neu übertragen wurde, aus dem 19. Jahrhundert, rezensiert und teilweise vorgelesen. Und da gab es eine kleine Szene, da unterhielten sich zwei Frauen. Die eine Frau sagte, und du willst ihn jetzt heiraten, weißt du, was du da tust? Und die andere sagt, ja, ich weiß genau, was sie tut. Aber, sagte die andere Dame, er ist doch katholisch. Ja, was ist dabei? Ja, dann wirst du den Katechismus lernen müssen. Ja, das nehme ich auch noch in Kauf. Aber es muss ein Jesuit sein. Okay, ich werde dir den besten Jesuiten besorgen. Und diese Szene ist vielleicht ein bisschen typisch für das, was Katechismus im Bewusstsein vieler Menschen war. Man hat also zum Beispiel die Konfession gewechselt. Und der Mann bestand aus Standesgründen darauf, dass seine Frau dann auch katholisch wurde. Neu taufen musste man dann nicht, aber man musste die Überzeugung wechseln. Und das fand einfach statt, indem man ein bestimmtes Werk studierte und dann diese Überzeugung instruieren ließ und sie dann übernahm. Viele Leute haben ein solches Bild auch vom Katechismus im Kopf. Ich selbst habe zunächst auch Katechismus-Erfahrungen gemacht, können wir uns gleich noch darüber austauschen. Ich würde mich auch freuen, von Ihnen zu hören, was Sie erlebt haben. Bei mir war es so, ich bin Jahrgang 53 und ich habe noch einen klassischen Erstkommunionunterricht erlebt. Das ging also so, dass der Pfarrer das Zepter übernahm. Das durfte dann nicht mehr die Religionslehrerin machen. Und wir bekamen ein Werk ausgehändigt, den grünen Katechismus. Und dieses grüne Teil, ich hatte als Kind eine Aversion dagegen, weil es haptisch schon eine Katastrophe war. Das fühlte sich schlecht an, das Papier war schlecht und die Illustrationen waren auch nicht gut. Das war so ein Pseudo-Expressionismus im Holzschnitt, also der jedenfalls mich als Kind eher abstieß. Ich fand das old-fashioned nicht lustig. Und so las ich dann unter der Bank nicht Katechismus, sondern Karl May, wurde auch prompt von dem Pfarrer erwischt und es war jedenfalls unangenehm. Ich bin später dann auf eine andere Weise wieder mit dem Thema Katechismus konfrontiert worden und zwar eigentlich bin ich dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Mir sagte Katechismus nicht viel, obwohl ich das Wort im Studium gehört hatte, obwohl ich gehört hatte, dass in Rom eine bedeutende Anstrengung unternommen worden war, einen großen Weltkatechismus zu schaffen. Ich will einfach kurz die Geschichte erzählen, wie es mir erging. Es war im Jahr 2005. Zu dieser Zeit ist in Rom publiziert worden ein Kompendium zum Katechismus. Also 1992 bis 1995 der große Weltkatechismus. Und dann gab es eine volkstümliche Zusammenfassung, die im Jahr 2005 erschien. Und dafür wurde ein deutscher Verlag gesucht. Und ehrlich gesagt waren es nicht fromme Erwägungen, die mich dann in meinem Herzen bezwangen, da einen Katechismus zu verlegen, sondern es waren die Dollarzeichen, die mir im Auge standen. Ne? Christlicher Verleger hat es schwer, muss Bestseller machen und Katechismus ist so ein Thema, was sich über Jahre hinweg verkauft. Und dann gab es einen Pitch, also einen Wettbewerb unter Verlagen in Deutschland, wer diesen römischen Katechismus, dieses Kompendium verlegen durfte. Und wir hatten das gewonnen. Und so hatte ich denn mit dem Thema zu tun, hat mir auch den Text angeschaut, der fertig übersetzt aus Rom kam und muss sagen, dass ich nicht sonderlich angetan war. Ich dachte, es ist ein ziemlich trockenes Werk, also der Bringer ist das nicht und da werden sich nicht so wahnsinnig viele Leute damit da begeistern und ihren Glauben da studieren wollen. Es gab eine Vorstellung mit Kardinal Lehmann in Mainz, die unspektakulär war, außer dass hinter den Kulissen auch der Kardinal sich auch abfällig über das Werk äußerte. So schlecht ist es nicht, also muss ich dazu sagen, ich verteidige immer das Kompendium, es ist schon ein gutes Buch, aber es ist eben ein trockenes Lehrbuch. Und dann gab es eine Vorstellung mit dem Kardinal Schönborn in Wien und die war etwas denkwürdig, weil bei dieser Gelegenheit eine Dame mittleren Alters aufstand und sagte: Herr Kardinal, das Buch ist ja schon im Handel und ich hatte mir gedacht, ich kaufe das für meine Kinder. Also eins für mich und meinen Mann und eins für unsere heranwachsenden Kinder. Habe ich mir das mal angeschaut und ich muss Ihnen sagen, ich habe nur ein Werk entstanden. Für mich ist das okay, aber für die Kinder, das ist ja grauenhaft. Ja. Da treiben Sie ja die Kinder aus der Kirche raus. Ja. Das ist ja so kann man doch den Glauben nicht vermitteln. Ja. Und der Kardinal hat so ein bisschen gelächelt, ja, und dann hat die Dame noch eine Frage vorgelesen aus dem Kompendium, um darzutun, wie unpassend sie das fand. Ja. Sie las also Frage 543, warum ist Maria die eschatologische Ikone der Kirche? Ja, also allgemeines Gelächter im Saal und der Kardinal lachte auch. Es kam dann später zum Papst, also Schönborn hat dem Papst, Papst Benedikt, diese kleine Situation erzählt. Und da sagte Benedikt zu Schönborn: wissen Sie, dass genau diese Frage im Kompendium steht, weil Papst Johannes Paul II. Sie drin haben wollte. Ja? Also ihm war das von großem Wert, diese Frage, und er wollte sie ausgesprochen drin haben. Ne? Aber es war halt ein Beispiel dafür, welche seltsame Fragen in einem Kompendium drinstehen. Kurz und gut, die Dame hatte angeregt: Herr Kardinal, gehen Sie doch bitte nach Rom und sagen Sie mal dem Papst, wir brauchen einen ordentlichen Jugendkatechismus. Und ich habe dann nach dieser Veranstaltung stand mir mit so ein paar Leuten zusammen, mit dem Kardinal, und habe gesagt: Herr Kardinal, die Dame hat ja recht. Ja? Also das Kompendium schön und gut, aber was wir doch wirklich jetzt bräuchten, wäre mal eine richtig gute, moderne, flotte Zusammenfassung für jüngere Leute und für Leute, die nicht so nah an der Kirche dran sind. Ja? Und das sagte der Kardinal damals: Wissen Sie, wenn man etwas für Jugendliche macht, dann muss man es mit Jugendlichen machen. Und das können die in Rom nicht. Das hat also gar keinen Zweck. Wenn man da in Rom so etwas beginnt, das wird nichts. Dann kriegen Sie das Ganze in grün zurück, was Sie jetzt in blau haben. Ja, da sagte ich, ja gut, es gibt auch viele Professoren der Katechetik und Religionspädagogen, es dürfte doch ein leichtes sein für diese Spezialisten, so ein Buch zu machen. Und da sagte der Kardinal noch was, sagte, also ja, also da habe er auch keine Hoffnung, in der Branche sei das Thema Katechismus also eher ein No-Go-Thema. Also er sagte sogar, es gibt viele Katechisten und Katecheten und Katechetikprofessoren, die das Genus-Katechismus hassen. Gut, kurz und gut, also ich habe diese Situation jetzt einfach so aus verlegerisch dann gedacht, na, okay, dann machst du halt mal, gehst du mal in die Vollen. Ja? Ich habe dem Kardinal ein Angebot gemacht, sei Kardinal, wenn das Ihr Problem ist, da kann Ihnen Abhilfe geschehen. Ja? Bin gerne bereit, mal, ohne dass Sie das irgendwie verpflichtet, ein paar Leute zusammenzustellen, mit denen wir mal einen Textentwurf machen könnten. Und wir arbeiten auch gerne mit Jugendlichen zusammen. Und wollen wir nicht mal einfach schauen, ob es möglich sein könnte, einen Jugendkatechismus zu bauen, der dann aber auch die Approbation der Kirche hätte. Ne? Das heißt, ich mache das gerne oder ich unternehme das gerne, aber Sie müssen einfach Ihr Patronat dafür geben. Und der Kardinal überlegte kurz und sagte, ja, okay, also kann Ihnen überhaupt nichts versprechen, das muss einfach sehr, sehr gut sein. Wenn es aber gut ist, dann will ich mich dafür einsetzen. So, dann habe ich gedacht, okay, das Ding fährst du nach Hause. Und bin zu einem guten Freund, dem Manfred Lütz, als Verleger, also Sie werden ihn möglicherweise kennen, ein bekannter katholischer Buchautor. Wir waren über Jahre zusammengewachsen. Ich habe ihm ein bisschen geholfen, dass er so seine Themen findet. Und er war mein bestes Pferd im Stall und wir sind Freunde geworden. Ich gehe also zu Manfred Lütz hin und einfach aus dem Grund, weil er viel Erfahrung hatte, auch in Rom lange war und Gott und die Welt kannte, Kardinäle und den Papst kannte und so weiter. Und sage, Manfred, sollen wir nicht mal versuchen, einen Jugendkatechismus zu machen? Und Manfred sagte, also ich mache ja sonst alles mit, aber vergiss es. Du hast keine Chance oder wir haben keine Chance. Ich kenne die Verhältnisse in Rom, in Jugendkatechismus aus Deutschland. Never. Geht nicht. Gut, also okay, einen Versuch machst du noch. Und dann bin ich zu einer anderen Autorin hingegangen, mit der ich freundschaftlich verbunden war und es bis heute bin. Michaela von Heeremann, Religionspädagogin, 6 Kinder, sehr engagierte, tolle Frau, begeisterte Katholikin und gute Autorin und bin zu ihr hin und habe gesagt, was hältst du davon, sollen wir mal an das Thema rangehen? Und Frau Heeremann sagte, super, klasse Sache, ich mache mit. Aber wir brauchen mehr Leute. Und so saßen wir eines Tages dann, 2 Priester, 2 Laien, in Limburg, in einem Zimmer und haben einen heiligen Bund geschlossen. Das heißt, wir haben gesagt, wir können nicht abschätzen, ob wir Erfolg haben werden, ob es uns gelingt, ob wir Jugendliche finden werden, ob sie Kirche annimmt und so. Geld verdienen können wir sowieso nicht damit. Aber sollen wir das mal probieren? Es wäre doch des Schweißes der edlen Wert. Wir haben einen frommen Priester dabei, der hat gesagt, wir beten dann erstmal. Das haben wir auch getan. Das Gebet spielt auch in der Folge eine starke Rolle. Wir haben immer Menschen gehabt, die für das Projekt gebetet haben, auch Konvente gehabt, Jugendliche gehabt, die da mitgebetet haben. Und nach diesem Gebet haben wir uns entschlossen, wir machen das. Und ein halbes Jahr später haben wir da ein Camp gemacht. Ja? In der Nähe von Aschaffenburg gab es so eine, hier würde man sagen, Bauernschaft, also so einige Bauernhöfe. Und da hatten wir dann 50 bis 60 Jugendliche versammelt, vom Bäckerlehrling bis zum Harvard-Studenten. Also es war ein bisschen kurios, die Kerngruppe war katholischer Hochadel, muss man einfach so sagen, es war halt so. Und weil es diese Gruppe schon gab, waren auf dem Kölner Weltjugendtag gewesen, also Löwenstein, Böselager und solche Leute. Und wir haben das aber dann durchmischt mit ganz normalen Jugendlichen, also unsere 3 Kinder waren auch dabei. Und so hatten wir tatsächlich eine Gruppe vom Bäckerlehrling bis zum Harvard-Studenten, die sich dann erstaunlich gut verstand. Wir haben in diesen, also 2-mal solche Camps gemacht, 8 bis 10 Tage lang. Wir haben natürlich Fußball gespielt und gegrillt und wir hatten Gottesdienst und es gab Beichte. Aber wir haben auch bis zu 10 Stunden am Tag am Katechismus gearbeitet. Das heißt, wir haben 4 große Gruppen gebildet und sind also in 4 großen Gruppen sind wir die ganzen Katechismusfragen durchgegangen, hatten uns vorgenommen, das Erste, was wir haben wollen, sind richtige Fragen. Also es darf kein Katechismus geben, der einfach aus Pseudo-Fragen zu vorhandenen Antworten besteht, sondern es müssen echte Fragen sein. Und wir haben auch gedacht, wir müssen möglicherweise die Fragen erweitern. Und das ist an vielen Stellen passiert, eben nicht nur in der Sexualmoral, sondern beispielsweise auch beim Vater Unser, als eine junge Dame sagte, ich kenne eine junge Frau, die das Vaterunser nicht beten kann, weil sie eine Missbrauchserfahrung mit dem eigenen Vater hat. Das hat die ganze Diskussion in der Gruppe über Stunden zum Stehen gebracht und plötzlich war das dann drin. Ja. Oder es gab Erweiterungen bei der Frage des Glaubens. Nicht? Der große Katechismus, an dem wir entlang gegangen sind, hatte gut scholastisch also den Aufbau in den 7 Merkmalen des Glaubens. Und das ging nicht an die Jugendlichen. Ne? Und bis wir dann also eine Geschichte hatten, die plötzlich zündete, das war die Geschichte vom Fallschirm. Ja? Also jemand geht in einen Hangar und will Fallschirm springen. Und geht also zur Theke und fragt, ist der Fallschirm da? Ist der auch gut gepackt? Und der Angestellte in der Theke sagt, ich glaube. Dann wird natürlich kein Mensch wird diesen Fallschirm anziehen. Ja? Aber wenn hinter der Theke dein bester Freund steht und du kommst da rein und sagst, ist der Fallschirm gut gepackt und der schiebt dir das Ding rüber, dann wirst du ohne weitere Fragen das anziehen und wirst springen, weil du weißt, dein bester Freund wird dein Leben niemals riskieren, lieber würde er sein eigenes Leben riskieren, als dass er dich in den Tod schickt. Ja? Und das ist im Grunde das Wesen des Glaubens und da plötzlich hatten sie das verstanden und dann sagten die Jugend, ja, das muss aber rein in den Katechismus. Ja? Okay. Und so ist vieles gewachsen an Widerständen, an Fragen, an Dingen, die wir uns notiert haben, wir Autoren. Und dann haben wir dann nach diesem Camp haben wir gearbeitet und haben dann eine erste Version gehabt, haben uns dann wieder getroffen zu einem zweiten Camp. Und in dem zweiten Camp kamen dann viele neue Ideen. Die Jugendlichen sagten, ja, wir können ja nicht mitschreiben, was können wir denn machen? Wir können fotografieren. Also hat eine junge Dame eine Datenbank angelegt und hat über 3000 Fotografien von Jugendlichen gesammelt. Oder teilweise wurden auch Szenen gestellt, um also bestimmte Themen aus dem Katechismus zu haben. Dann kam die Anregung von den jungen Leuten, die hätten gerne Cartoons drin. Und das hat uns natürlich geschockt, weil wir dachten zunächst an ein Textbuch. Wieso Cartoons? Ja, ihr müsst da Cartoons reinmachen. Cartoons sind total cool. Und wenn das mal eine internationale Sache wird, dann kann man das in anderen Kulturen, kann man auch Cartoons. Verstehen alle. Ne? Und wir kennen einen, der kann das sehr gut und so weiter. Und so kamen eine Fülle von Ideen zusammen von den Jugendlichen. Die haben dann auch zum Teil haben sie Kreuze gemalt und haben vorgestellt, wie so ein Cover aussehen könnte. Es wurde dann später verworfen. Aber immerhin, es war ein richtiger kreativer Prozess. Und so ist innerhalb von mehreren Jahren ist dann ein Text gewachsen. Und wir waren dann in dieser Phase ziemlich stolz darauf, was uns da gelungen war. Und wir in unserer Hybris haben wir uns dann verordnet eine Redaktionssitzung in Rom, ne, weil wir dachten, jetzt laden wir mal Fachkritik ein und dann lassen wir uns da, kriegen wir ein paar Streicheleinheiten und die sagen uns dann, wie toll ihr das gemacht habt und so. Und dann schieben wir da irgendwie zur Glaubenskongregation oder irgendwas. Kurz und gut, wir saßen also an diesem Tag im Jahr 2008 in der Anima, das ist eine Einrichtung in Rom für deutsche Studenten, deutsche Theologen in Rom. Und hatten uns zwei Professoren der Religionspädagogik eingeladen, von denen dann nur einer kam. Und dieser eine Professor, der Professor Langer, gab uns keineswegs Streicheleinheiten, sondern er hat ein vernichtendes Urteil über das Buch, über den Text ausgestellt. Er hat gesagt, ich kann euch nur einen Tipp geben, nehmt das ganze Konvolut und dreht es in die nächste Tonne. Es taugt überhaupt nichts. Dann geht er auf die Piazza Navona, Eis essen, vergisst es. Der Deutsche Katechetenverein hat schon mal ein ähnliches Projekt gemacht, Katechismus für Schlosserlehrlinge war das Projekt, die haben 6 Jahre gearbeitet, sind auch zu keinem Ergebnis gekommen, es geht nicht. Ja? Weil ihr seid einmal seid ihr päpstlicher als der Papst und dann verfallt ihr wieder in Jugendsprache und so. Kurz und gut, wir waren erstmal gebügelt und sind dann in der Tat auf die Piazza Navona Eis essen gegangen. Dann aber hat uns der Pfarrer zu Els, heute Stadtdekan in Frankfurt, in die nächste Kirche dirigiert und sagt, Christenmenschen beten in einer solchen Situation. Und da haben wir also eine Weile gebetet und um den Heiligen Geist, um Erleuchtung gebeten, was wir denn jetzt tun sollten, ob wir aufhören sollten oder wie oder wo oder was. Und wir kamen zurück und wussten, was wir machen, wir hören nicht auf. Also wir haben dann gesagt, okay, wir fangen halt nochmal von vorne an. Wenn das schlecht ist, dann wissen wir wenigstens, warum es schlecht ist und so. Und so schauen wir, was wir machen können. Und innerhalb von einer halben Stunde hatten wir dann sehr, sehr schnell die Kriterien zusammen, wie wir es dann haben wollten. Wir haben dann gesagt, okay, es müssen Fotos rein, wir wagen das mal mit den Cartoons. Wir stellen eine klare Frage, es muss dann eine einfache Antwort aus der Heiligen Schrift oder aus der großen Lehrtradition der Kirche sein. Dann müssen wir eine Brücke bauen. Dann müssen wir die Lehrverkündigung der aktuellen Päpste drin haben. Dann sollten wir eine Brücke zur Spiritualität bauen, die auch in verschiedenen Ländern anders ausfallen kann. Ja, in Frankreich sind andere Heilige wichtiger als bei uns. Und wir sollten einfach auch ein bisschen Humor reinbringen, ein bisschen Leichtigkeit und eine Marginalspalte und. Jedenfalls, wir wussten, wie es ging. Und innerhalb recht kurzer Zeit war das Ganze dann auch, stand dann auch in einer Version fertig. Und dann passierte etwas sehr Lustiges, will ich Ihnen auch erzählen. Eines Tages besuchte mich in München mein alter Freund Manfred Lütz. Ja, und er sah dieses Manuskript auf dem Schreibtisch liegen und sagte: Sag mal, was ist denn das? Ja, sag ich, das ist das Ding, an dem du damals nicht mitarbeiten wolltest. Und er blätterte darin und fand das spannend und sagte: Gib mir es mal mit. Und er nahm es mit und hatte zufälligerweise in dieser Woche ein Abendessen mit dem Kardinal Meißner. Hat es dem Kardinal Meißner einfach übergeben. Meißner gab es dem Weihbischof Dick. Weihbischof Dick las es, fand es gut. Darauf fand es der Kardinal auch gut. Und er rief also an, 10 Tage später, und fragte: Was soll ich für euch tun? Und der Manfred Lütz sagt: Ja, ganz klar, gehen Sie zum Papst. Und das hat in der Tat der Kardinal Meißner dann gemacht. Es ist über den Kardinal Meißner früher zum Papst gekommen als über Schönborn. War so ein Witz, so ein kleiner Treppenwitz. Und der Papst war zunächst not amused, weil er wusste gar nicht, was er damit anfangen soll. Ja, es war in der Theorie nicht vorgesehen, dass ein Jugendkatechismus jetzt gebaut würde. Sondern die Idee von Johannes Paul war gewesen: großer Katechismus, und dann den lassen wir zu Wasser. Und dann sollen davon in den verschiedenen Nationen Beibote sozusagen abgehen. Ja? Also in Indonesien baut einen in Deutschland, baut einen in England. Ja? So Katechismen, lokale Katechismen. Das war die Idee von Johannes Paul. Nur, die Weltkirche war ihm nicht gefolgt. Und so hat dann aus einer gewissen Verärgerung der Papst Johannes Paul gesagt: Dann machen wir halt ein Kompendium. Dann machen wir es halt von Rom aus. Ja? Bauen wir halt aus Rom einen Volkskatechismus. Und also in dieser Denke war der Papst nicht sehr bereit, jetzt etwas zu tun. Und dann sagte der Kardinal Meißner: Aber überlegen Sie doch, oder überleg bitte, die beiden sind per Du, ja. Und sagte: Überleg bitte, wir haben das Kompendium auf 2 Weltjugendtagen verteilt und haben es aus den Papierkörben gefischt. Lass es doch einfach mal was probieren in Madrid und so weiter. Dann können wir das ja mal verteilen, wir müssen ja keine große Aktion draus machen. Und gib's doch einfach an die Glaubenskongregation, und die Glaubenskongregation kann ja sagen, ob es gut ist, und da kann man ja noch verbessern, und dann gibt den jungen Leuten doch ein Vorwort und so, und dann ist es doch eine schöne Sache. Hat sich der Papst überzeugen lassen, und es hat dann noch einige Nachdruck gekostet, bis das dann tatsächlich in Madrid war, denn die spanischen Bischöfe wollten überhaupt nicht etwas aus Deutschland auf ihrem Weltjugendtag haben. Ja? Der Papst musste also echt sagen: Ich will es aber. Relativ kurz danach kam zu unserer großen Überraschung das Vorwort aus Rom. Und dieses Vorwort ist ein unglaubliches Dokument. Also wenn Sie es noch nicht gelesen haben, dann lade ich Sie ein, machen Sie es mal. Also es ist eines der stärksten päpstlichen Appelle an junge Leute. Der Papst nimmt die jungen Leute sehr, sehr ernst. Also er sagt, ihr müsst im Glauben tiefer verwurzelt sein als die Generation eurer Eltern. Er sagt bewusst nicht als eure Eltern, denn möglicherweise haben die konkreten Eltern ja einen Dienst der Glaubensweitergabe geleistet, aber die Generation als Ganze hat es im Westen nicht geschafft, den Glauben an die nächste Generation weiterzugeben. Muss man einfach so sagen. Und der Papst hat also dieses mutige Wort auch gesagt und hat der nächsten Generation gesagt: Ja, ihr müsst viel tiefer noch verwurzelt sein. Und er empfiehlt den jungen Leuten, sagt: Studiert den Katechismus, studiert ihn alleine in der Stille eurer Zimmer, studiert ihn zu zweit, wenn ihr befreundet seid, bildet Gruppen und Netzwerke, bleibt auf jede Weise über euren Glauben im Gespräch. Sehr starke Ansprache, sehr starker Impuls. Ich will Ihnen ganz kurz sagen, was daraus geworden ist. Wir haben dann, begann also im April, Mai 2011 mit zunächst 3 Sprachen, wobei es eine Riesenpanne gab in Rom. Also wir wollten dem Papst Italienisch, Englisch und Deutsch übergeben. italienische Ausgabe sollte besorgt werden vom Kardinal Scola, der stand für die Approbation. Die französische Ausgabe von dem französischen Jugendbischof. Und in beiden Ausgaben, in beiden Auslandsausgaben, waren bedeutende Fehler drin. Ne? Also die Italiener hatten Empfängnisregelung mit Empfängnisverhütung übersetzt. Ja? Also die Frage war, ist Empfängnisregelung erlaubt? Und wir waren sehr stolz, dass wir antworten konnten, ja, natürlich ist Empfängnisregelung erlaubt, nicht? Kein katholisches Ehepaar muss 25 Kinder haben, ne? So, und im italienischen Jukat stand dann, ist Empfängnisverhütung erlaubt? Ja, ne? War natürlich ein gefundenes Fressen und ging dann ordentlich durch die Presse. Und bei den Franzosen war auch so ein Klops drin, ne? Da fehlte also im ganzen Buch ein Wort, das Wörtchen nicht. Ja, sind alle Religionen gleich, lautete die Frage. Und die Antworten, nicht alle Religionen sind gleich. Und das Wörtchen nicht fehlte bei den Franzosen, also alle Religionen sind gleich. Und da standen also der französische Jugendbischof vor dem Kardinal Schönborn und sagte, vielmals Entschuldigung, aber wir müssen 25.000 Bücher vernichten und wir können dem Heiligen Vater jetzt so zwar eine Attrappe übergeben, aber wir können es jetzt nicht rausgeben. Ne? Gut, und kurz gesagt, dieses Vorwort des Heiligen Vaters, das wurde im Osservatore Romano vorab publiziert. Und das führte dann dazu, dass wir innerhalb einer sehr, sehr kurzen Zeit ganz, ganz viele Anfragen aus aller Welt bekamen, dass also Nationen sagen, wir wollen das auch, wir wollen das auch, wir wollen das auch. Und mittlerweile sind es 34 Sprachen, die entweder bereits erschienen sind oder fest vereinbart sind. Im Moment warten wir gerade voller Spannung auf den chinesischen UCAT, was eine ganz besondere Herausforderung sein wird. Wir hatten versucht, das in Rotschina zu ermöglichen, was dann nicht funktionierte. Es wurde schließlich in Macau gedruckt oder wird gerade in Macau gedruckt. Und wir haben im Moment eine Weltauflage von etwa 3,6 Millionen Exemplaren. Also innerhalb sehr, sehr, sehr kurzer Zeit ist das in vielen Nationen sehr, sehr stark losgegangen. Waren in fast allen Zivilisationssprachen waren wir Beste der Nummer 1, zum Beispiel jetzt gerade vor kurzem die Zahlen aus Frankreich gehört, zweimal bestverkauftes katholisches Buch vor den Papstbüchern noch. Und es passieren unglaublich viele spannende Dinge, vor allem in Brasilien. Kann Ihnen also nur empfehlen, einfach mal bei Facebook oder einfach nur im Internet, Google Bild, geben Sie mal UCAT Brasil ein. Sie werden staunen. Ja. Es gibt da hunderte von Gruppen, die dem Impuls des Papstes gefolgt sind, Kreise gegründet haben, Gruppen gegründet haben. 60 geistliche Gemeinschaften haben sich committed, machen etwas mit dem UCAT. Es ist ja mittlerweile auch offizielle Aufforderung in den Papieren zur Neuevangelisierung wird aufgefordert und in der Einladung nach Rio wird aufgefordert, mit dem UCAT zu arbeiten. Also es passiert eine ganze Menge. Oder auch nochmal in Brasilien-Geschichte. Vor 14 Tagen bekam ich ein Schreiben von einem Gustavo Sousa, Namen nie gehört. Sagt, ja, also wir haben jetzt UCAT-Schools eröffnet. Und zwar gibt es da schon 40 bis 60 Stück. Viele in Brasilien, aber auch in Venezuela, Paraguay, Großbritannien, Frankreich und. Ja. Interessiert Sie das? Ja, ja, okay. Natürlich interessiert das. Sehr spannende Geschichte auch zu berichten aus dem arabischen Raum. Schon sehr früh hatten sich Leute in Kairo gemeldet und hatten da angefangen mit einer Übersetzung, die stoppte dann mit der ägyptischen Revolution. Und dann haben die jungen Seminaristen aus Beirut haben die Hand gehoben und gesagt, wir führen das weiter, haben eine glänzende Übersetzung vorgelegt und ein wunderschön gestaltetes Buch gemacht. Also man liest das ja von hinten nach vorne und mit diesem kalligraphischen Alphabet sieht das sehr, sehr, sehr schön aus. Haben auch mit Jugendlichen zusammengearbeitet, haben neue Bilder gebracht von auf der ganzen Araber sind im Moment interessante Gruppenbildungen. Ja? Also zum Beispiel in Abu Dhabi haben sich 2500 junge Christen getroffen, um auch mit dem Yucca zu arbeiten. Also in vielen Ländern ist das einzige und erste Material, das von der Kirche überhaupt da ist. Brasilien, 500.000 Auflage innerhalb von 14 Tagen vergriffen. 1 Million hat Kirche in Not jetzt hinterher gedruckt. Also passiert sehr viel. Wir versuchen das gerade ein bisschen zu koordinieren, indem wir in Augsburg ein JUCA-Zentrum begründet haben, wo ein paar junge Leute arbeiten, die Internetarbeit machen, die Bildungsarbeit machen, die Gruppen empfangen. Wir haben so ein Fenster auch für die Diözese und machen also da Verschiedenes, um Initiativen, die es bereits gibt, aufzufangen, gute Sachen weiter zu kommunizieren, selber neue Sachen zu machen. Und so haben wir auch eine Reihe von Büchern und Projekten, die wir gerade betreiben. Das eine ist ein Firmkurs, um das mal zu zeigen, vielleicht hat es schon der eine oder andere gesehen, der ist also auch innerhalb sehr kurzer Zeit in 10 Sprachen als Lizenz angefragt worden, den wird es also weltweit demnächst geben. Wir arbeiten an einem DUCAT, ein DUCAT heißt von To Do, ist eine Übersetzung der katholischen Soziallehre. Im nächsten, übernächsten Monat wird eine kleine Beichthandreichung für Jugendliche da sein. Wir werden im Herbst eine Jugendbibel machen. Wir sind an einem Projekt eines Spiels, das so ein bisschen wie Trivial Pursuit aussieht. Wir übersetzen gerade eine tolle Katechesenserie aus dem Amerikanischen. Wir arbeiten mit Fernsehleuten, also einerseits an JUCAT-TV, ein Projekt einer wöchentlichen halbstündigen Sendung. Und also ist vieles im Aufbruch, vieles ist auch noch sehr, wie soll ich sagen, in einer schwierigen Startphase. Also wir haben das mal in Augsburg gestartet, im Kontext einer Diözese, was einerseits sehr großzügig von dem Bischof war, aber möglicherweise noch nicht die richtige Lösung ist, innerhalb einer Diözesanbehörde so etwas zu etablieren. Wir sind im Moment, denken wir über eine Stiftung nach. Wir haben große Unterstützung von Kirche in Not international. Und wir sind gerade dabei, halt ein sehr schönes Projekt, was in vielen Ecken der Erde erste Früchte zeigt, ein bisschen zu unterstützen und zu kanalisieren. Und wir hoffen, dass wir da bald das eine oder andere noch berichten können. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus